Bayern verliert 2:2 in Freiburg, Leverkusen souverän, Baumgart-Dämpfer in der AOL-Arena, Darmstadt verliert den ersten Satz deutlich gegen Augsburg und wie es war, gegen den BVB zu spielen, das erzählt uns heute einer, der live mit dabei war. Kevin Volland ist nämlich bei mir zu Gast, außerdem ist endlich wieder die Frau an meiner Seite, die bei RTL nun mehr Leute austanzt als Prime Ronaldinho, Jana Wosnitzer. Und als Dreierkette analysieren wir euch gleich mal so richtig schön den Spieltag weg, reden natürlich aber auch über die Person Kevin Volland, schmiert euch das frei. Freistoßspray in die Ohrmuscheln. Hier kommt Copa TS. Und zwar schnell, bevor der spanische Schiri mitten in der Flanke abpfeift.
Copa TS. Heute mit Jana Wosnitzer.
Herrlich. Oh, es war wieder zu viel los an diesem Fußballwochenende und es steht auch viel zu viel bevor in der nächsten Zeit im Fußball, dass man das alles in eine Podcast-Folge quetschen könnte, aber wir versuchen es, mal gucken, ob es klappt. Ich bin guter Dinge. Jana, schön, dass du da bist. Du bist ja aktuell mehr im Fernsehen zu sehen als Bares für Rares. Also das ist ja, du bist ja der Elton unter den Medienmenschen. Das ist ja Wahnsinn, dass du dir auch noch die Zeit nimmst, mit mir hier zu sprechen in dem kleinen Fußball-Podcast. Also NFL machst du, Let's Dance machst du. Was machst du denn noch? Also moderierst ja bald wahrscheinlich noch Karin Mioska auch noch weg. Toll,
ja,
dass
schön.
Du da bist.
Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob das ein Kompliment ist oder
absolut.
Ob das war schon so dieses, boah, langsam wird's nervig.
Nein, überhaupt nicht. Wie damals, wann waren das? Als Kerner oder Lanz, wer war das, der immer zu sehen war? Und dann gab es doch immer diesen Boomer-Gag, ich mache den Kühlschrank auf und habe Angst, dass da Johannes B. Kerner drin sitzt, weil er zu viel Screentime hat. Hast du aber nicht. Die Leute wollen dich ja sehen, sonst gäbe es das ja nicht überall. Aber schön, dass du dir Zeit nimmst. Wie geht's dir denn gerade? Hast du Muskelkater wie nach so einem Felix Magath-Training eigentlich? Sagt man ja mal, das bei Let's Dance geht so richtig rund.
Ja, tatsächlich. Habe ich doch ein bisschen unterschätzt, bin ich ganz ehrlich mit dir. Also ich mache ja viel Sport und dachte mir, also Kondition und Fitness, das wird jetzt nicht meine größte Challenge in der Zeit. Mhm. Aber ja. Doch, ich habe Schmerzen am ganzen Körper. Es sind einfach Bewegungen, die du halt sonst nie machst. Ne? Ich habe blaue Flecke, ich habe irgendwelche Verspannungen. Also ich fühle mich mittlerweile wirklich jenseits der 30.
Wie die Achillessehne von Granit Xhaka fühlst du dich heute?
Ja, so könnte man sagen.
Das ist eine fantastische Überleitung von mir, als wäre ich Fernsehmoderator. Das gibt's ja gar nicht. Jana, du warst nämlich beim Spiel. Da will ich nämlich direkt drüber mit dir sprechen, weil du bist ja großer Fan des 1. FC Köln. Bist ja gebürtige Kölnerin auch.
Hm.
Das ist ja alles, passt ja alles zusammen, ist dann auch völlig in Ordnung. Und hast dem Nachbarschaftsduell beigewohnt. Köln gegen Leverkusen 0:2. Die ganz offene Frage, Frau Wosnitzer, wie haben Sie das Spiel gesehen? Wie ist die Gefühlslage jetzt als FC-Fan? Weil da unten ist, es geht ja eigentlich nur noch um Platz, also, oder es geht um Platz 16. Platz 16.
Ja, safe. Erstmal muss ich sagen, ich habe dafür, die Produktion freut sich, ne? Liebe Grüße an RTL. Ich habe ernsthaft mein Training auf 7 Uhr gelegt, auf den Sonntagmorgen, damit ich dann pünktlich zum Spiel gehen kann. Mm. Mein Tanzpartner hat sich auch gedacht, Augen auf bei der Promi-Wahl hier bei Let's Dance, hör mal. Nee, aber hat sich ja gelohnt, nicht. Aber es war ja zu erwarten. Wie habe ich das Spiel gesehen? Ehrlicherweise, also ich habe die ersten 10 Minuten verpasst und bin dann pünktlich zu der roten Karte ins Stadion gekommen.
Oh, herrlich.
Ja, hab mir gedacht, jetzt kann ich ja eigentlich auch wieder gehen, ne?
Mhm.
Also, das war natürlich ein Bärendienst, den Thielmann uns da erwiesen hat. Aber ich finde, Köln hat eigentlich ganz gut mitgehalten. Und vor allem, das liebe ich ja an Köln, also die Fans haben ja ein krasses Gespür für die Mannschaft, ne?
Mhm.
Und es hat nicht einer gepfiffen, es war nicht einmal still im Stadion, bei keinem der beiden Gegentore, auch nach dem Spiel, es war wirklich eine richtig, richtig gute Stimmung, es war laut, es war so ein Support von der Südkurve zu spüren.
Ja.
Und ich glaube, das spricht einfach für die Leistung der Kölner gegen Leverkusen.
Man merkt ja auch, wir beide wohnen ja in Köln, dass die Fans da auch dieses Gespür haben, dass überall in der Stadt sind ja Plakate, ne, die Mannschaft und die Fans motivieren sollen bezüglich Abstiegskampf. Also sie nehmen den Abstiegskampf sehr, sehr genau und sehr gut an.
Ja.
Diese rote Karte, die du ansprichst, wie hast du die gesehen? Weil ich habe das auf einem kleinen Bildschirm nur gesehen, auf dem Handy habe ich The Zone geschaut und das Spiel geguckt. War das übermotiviert? War das Absicht? War das aus Versehen? Was war da? Also es war ja so völlig, es war irgendwie so nachhakeln. Auf einmal merkst du, oh, Xhaka beschwert sich aber sehr doll für Minute 12.
Mhm.
Und immer doller und immer doller. Und irgendwann guckt man sich Zeitlupe mal genauer an und sieht, ach du Scheiße, der fliegt ja auf jeden Fall vom Platz jetzt.
Mhm. Ich saß auf der Westseite und das Foul ist genau auf der anderen Seite passiert. Deswegen habe ich auch live nicht gesehen, aber vor mir wirklich, wir saßen ganz unten, vor mir saß Laura von Torra, die einen Bildschirm hat,
ja,
wo du dann quasi die Bilder vom Videobeweis dann gesehen hast. Und da habe ich auch nur gedacht, oh jod, oh jod. Also die rote Karte war schon berechtigt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war das so die Kategorie, in so einem wichtigen Spiel, mitten im Abstiegskampf für die andere Mannschaft da, jetzt auch noch in so einem Nachbarschaftsduell, wo so viel Rivalität herrscht, geht's irgendwie um den Meistertitel. Also da lag ja unglaublich viel drin in dem Spiel und wahrscheinlich war so die Marschroute frühen Zeichen setzen und das war einfach so übers Ziel hinausgeschossen. Ne? Es war schon ja bisschen blöd.
Ja, und vor allem, ich dachte danach auch wieder, es ist so ärgerlich, dass, also man ärgert sich ja oft darüber, dass im Fußball so viel reklamiert wird, so viel auf dem Boden rumgewälzt und rumgeheult im Vergleich zu anderen Sportarten oder im Vergleich zum Frauenfußball oder wie auch immer. Und daran sieht man wieder, dass das scheinbar irgendwie auch notwendig ist, ne? Weil ich glaube, wenn Xhaka einfach weitermacht, dann passiert gar nichts. Aber er zeigt die ganze Zeit und rennt zum Schiri und beschwert sich und beschwert sich und beschwert sich und dann guckt er sich's an und dann gibt's Rot. Und das war wieder so eine bittere Erkenntnis, fand ich, weil wenn er nichts macht, dann geht's einfach ganz normal weiter, glaube ich, oder?
Mhm. Aber weißt du, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hast du die Szene von Martel an Flo Wirtz war es, glaube ich, gesehen, am Strafraum.
Mhm.
Also das konnte ich dann live sehen und hatte wirklich ganz klaren Blick drauf und dachte mir nur, oh. Also wenn man ganz ehrlich ist,
ja,
ist das auch rot, ne? Also
ja,
dann wären wir mit zwei Mann weniger in der Partie gewesen. Da ist der Videobeweis, glaube ich, ist nicht eingeschritten. Vielleicht war das dann so ein bisschen dieses Gefühl von, ich kann jetzt hier nicht direkt zwei vom Platz stellen in dem Spiel, was ja auch wieder irgendwie eigentlich nicht gerecht ist, ne?
Mhm.
Aber gut, unterm Strich können wir uns auf jeden Fall nicht darüber beschweren, dass wir im Unterzahl dieses Spiel bestritten haben.
Und wie war so die Stimmung dann im Stadion und die Stimmung so unter den Fans? Weil es zu weit gehört ja auch, der FC hatte eine Riesenchance, in Führung zu gehen.
Mhm.
Und wir kennen ja diese alte Leier von den Nuancen im Fußball, wenn der drin ist. Also es läuft gerade auch sehr für Leverkusen, ne? Was diese Situation angeht, wo es in
Spielglück, ne?
Spielglück, genau, danke. Auch der Innenpfosten nachher beim Stand von 0-1, wenn der drin ist und du hast noch 30 Minuten auf der Uhr. Das sind die Situationen, die Leverkusen gerade halt total zieht. Ist die Stimmung dann im Stadion so, ach, wir haben uns wacker geschlagen und jetzt geht's zum Derby nach Gladbach und am Ende geht's ja eh nur darum, Mainz auszustechen? Oder wie ist die Stimmung so? Waren die Leute sauer? Wahrscheinlich gar nicht, ne?
Ja, bei der roten Karte dann, ne? Aber das ist dann halt diese typische Emotionalität im Spiel. Also ich glaube, jeder, der sich das jetzt mit bisschen abgekühlteren Emotionen anschaut nach der Partie, weiß schon, dass das schon eine rote Karte war.
Mhm.
Aber bei den vergebenen Chancen und auch nach dem Spiel war positiv. Also ich glaube, wir haben viel mehr Positives jetzt für das Derby gegen Gladbach mitgenommen aus diesem Spiel als Negatives. Also es war wenig Frust zu spüren. Ich meine, am Ende des Tages musst du halt auch sagen, wenn du gegen Leverkusen in der Ausgangslage, in der wir jetzt in dieses Spiel gegangen sind, es schaffst, dir solche Chancen herauszuspielen oder herauszuarbeiten, dann musst du natürlich auch die eine oder andere davon nutzen, weil viele wirst du gegen Leverkusen nicht bekommen.
Ja.
Und dann ist es so eine Mischung aus, ja, Spielglück oder auf unserer Seite dann fehlendes Spielglück, aber dann natürlich auch einfach Qualitätsunterschied, ne? Oder mangelndes Können an der einen oder anderen Stelle. Aber die Stimmung war wirklich, die Fans stehen 100% hinterm FC, hinter dem Verein. Das Einzige, und das ist für mich dann auch irgendwie jedes Mal wieder bei diesen Spielen mit Derby-Charakteren erschreckend zu sehen. Also es gab oben in der Nordkurve, konnten wir auch sehr genau sehen, eine Schlägerei. Da habe ich dann jetzt heute nur in der Presse gelesen, dass da auch ein Ordner wieder bewusstlos ins Krankenhaus gekommen ist. Und wir selbst sind nach dem Spiel nicht da weggekommen. Ne? Also ich habe weder ein Taxi nach Hause bekommen, noch konnte ich mich abholen lassen oder zu Fuß über die Straße, weil alles abgesperrt war. Es war wieder Polizeieinsätze und die haben uns dann da durch einen dunklen Park geschickt, zwei Mädels, wo wir auch so sagten, also das ist jetzt die sicherere Variante hier durch den Park im Dunkeln als hier über die Straße. Und die sagten auch, ja, es ist gerade, und das anderthalb Stunden nach Abpfiff. Das ist dann eher das, was mich nervt. Weißt du, das ist so das Einzige, was so hängen geblieben ist, wo ich mir immer denke, ey Leute, es ist Fußball, Mann, ey. Das soll was für Familien sein, was für einen guten Sonntag sorgt. Egal, jetzt unabhängig davon, wie das Spiel ausgegangen ist, so. Aber ansonsten Stimmung, Sternchen für die FC-Fans.
Ja, ich bin auch echt gespannt, was jetzt nächsten Samstag passiert beim Derby. Das ist wirklich eine sehr emotionale Woche für den 1. FC Köln.
Aber komm, Tommy, die Punkte können wir uns jetzt schon mal gönnen, oder? Weil wir brauchen sie gerade ein bisschen mehr als ihr.
Ich, ehrlich gesagt, finde ich es ganz gut, wenn wir mal wieder ein Derby gewinnen würden. Also ich muss einfach mal so sehen, ehrlich gesagt. Ich habe letzte Woche ja mit Christoph Kramer aufgenommen und habe mit ihm darüber diskutiert und debattiert, dass es mir ein bisschen zu doll wäre, eine etwaige Relegation Baumgart gegen den 1. FC Köln. Also ich liebe ja auch Geschichten im Fußball und mag es sehr emotional, aber das wäre mir wirklich so, das müsste ich durch die Hände so angucken, weißt du, wenn du die Hände vors Gesicht machst und mit einem Auge, weil das wäre wie so ein Autounfall. Jetzt kann ich mal einen eingefleischten 1. FC Köln-Fan hier fragen, wie wäre das? Also könnte man das emotional überstehen, so eine Relegation, die ist ja generell, ich habe es einmal mit meinem Verein mitgemacht. Ich bin da, das hat mich, glaube ich, 2 Lebensjahre gekostet, dieses Tor von Dicker Margo gegen Bochum. Wie ist das, wenn dann noch Steffen Baumgart auf der anderen Seite säße?
Ja, schon brutal. Also ich bin da deiner Meinung. Es ist einer drüber, ne? Das ist ein Schnuff zu viel. Ich habe ja ehrlicherweise die Befürchtung schon gehabt, als Baumgart noch gar nicht in Hamburg Trainer war. Ja. Da hatte ich schon so dieses Horrorszenario, dass ich mir dachte, oh Leute, ey, wenn der wirklich jetzt Trainer in Hamburg wird und dann Relegation und dann gegen FC.
Ja.
Und irgendwie beschleicht mich so dieses ungute Gefühl, dass es genauso kommen wird, weil irgendwie ist es ja dann doch so, ne? Das ist halt so typisch Fußball, wo du dir so denkst, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja. Doch, genauso wird es kommen. Und dann noch 2 solche Vereine, ne? Guck dir mal die Fanbase von Köln und von Hamburg an.
Und die Städte.
Also
auch,
die Städte. Ja. Um was es für diese beiden Vereine geht. Ja. Für FC geht es nicht nur darum, abzusteigen, sondern mit dieser ganzen Transfersperre droht uns ja wirklich ein Absturz, diesem
Siehe
Verein.
Arminia Bielefeld, das geht ganz schnell.
Ja, oder Schalke, die um Klassenerhalt jetzt kämpfen. Mhm. Und auf der anderen Seite steht der HSV, der seit, jetzt 5, 6 Jahren darum kämpft, in die erste Liga zu kommen, dem genau das passiert ist.
Obwohl man nach Sonntag nicht mehr sagen kann, dass sie gekämpft haben um den Aufstieg nach dem 1-2
nee,
in Überzahl gegen den VfL Osnabrück. Einmal kurz von den Lila-Weißen da und Cuisance an die Wand geschmissen. Also, das ist
Arbeitsverweigerung fast.
Ja, aber damit war ja gar nicht zu rechnen, oder? Also, dass alle spielen für den HSV und müssen es eigentlich nur noch irgendwie ziehen und dann verlieren sie gegen den Tabellenletzten 2-1 zu Hause gegen Osnabrück. Absurd.
Ja, vor allem hat mich so überrascht, dass das Herz so gefehlt hat bei der Mannschaft. Und ich meine, dafür ist ja Steffen Baumgart bekannt. Also wenn er eins kann, ist es ja eine Mannschaft emotionalisieren und so anzünden. Und das, also die Handschrift war mal gar nicht zu erkennen bei dem Auftritt. Also da habe ich mir schon gedacht, was denn da passiert?
Echt komisch. Was ich auch nochmal zum Duell Köln-Leverkusen, was ich da auch interessant finde, ist dieses, wenn du Meister werden willst, dass du dann auch diese 50-50-Spiele dann irgendwie ziehen musst. Wenn du überlegst, die letzten beiden Auftritte von Leverkusen, Mainz zu Hause und Köln auswärts, die hätten ja wirklich... Er hat ja auch so viel mit Zufall zu tun. Also sie hätten ja genau auch anders rumlaufen können. Ne? Also zumindest in einem Punkt enden können, theoretisch. Also ein Punkt gegen Mainz. Und wenn Lubitsch das Ding macht, du weißt halt nicht, was passiert.
Ja,
was
Tommy,
passiert,
wenn,
ne?
wenn meine Oma gelb angestrichen wäre und 4 Räder hätte. Ne?
Mein Kreisliga-Trainer hat immer gesagt, hätte meine Tante Eier, wäre es mein Onkel. Ich weiß. Aber es ist trotzdem, ne? Damit will ich nur sagen, der Freiburg-Spieler knallt das Ding halt genau in den Knick und das Spiel geht 2-2 aus gegen Bayern München und beim FC Innenpfosten raus. Weißt du, das ist halt so, das sind diese Situationen am Ende. Und die erarbeiten sie natürlich, Glück des Tüchtigen und so.
Ich wollte gerade sagen, immer Glück ist irgendwann dann halt auch können.
Ja.
Das ist ja genauso wie
die Frau
mit
kommt
diesem
vom Doppelpass, das merkt man, ja.
Ja, genau. 3 Euro ins Phrasenschwein.
Und 2 Hefeweizen-Echsen.
Ja. Da bin ich schon eher dabei. Ja. Und ich finde, also das ist ja auch ein schmaler Grat zwischen, boah, da war jetzt das Spielglück aber auch echt auf Seiten der Leverkusener oder du kannst auch sagen, haben sie einfach abgeklärt gemacht.
Ja.
Also ich finde, unterm Strich, gerade gegen Köln, musst du jetzt schon sagen, verdienter Sieg. Und
absolut. Aber 11-11 und 1-0 hätte ich dann gern gesehen, trotzdem.
Ich auch, Tommy. Hätte ich auch gern gesehen.
bei der Stimmung hätte ich gern gesehen. Aber es waren noch so viele andere Spiele am Wochenende, tolle Spiele. Einem habe ich beigewohnt. Ich war nicht in Mainz bei meinen Gladbachern, keine Weißweinschorlen-Tour gemacht dieses Jahr, sondern war beruflich in Berlin und habe mir Union gegen Borussia Dortmund angeguckt. 2-0 für den BVB ist ausgegangen.
Hey, ehrlicherweise ähnliches Spiel, so wie es verlaufen ist.
Ja, können wir gleich mal so ein bisschen genauer eingehen. Aber ich will den Mann, der diesem Spiel noch doller beigewohnt hat, nämlich stand auf dem Platz, auf dem Rasen, auf dem grünen Rasen unten an der alten Försterei, mal dazu holen, der hier schon sitzt mit seinen Hufenschart oder als ehemaliger fast Eishockeyspieler könnte ich sagen, mit dem Kufenschart. Entschuldigung für diesen Witz. Kevin Volland sitzt hier mit mir. Ich bin beruflich in Berlin und deswegen habe ich Kevin eingeladen. Der wohnt ja jetzt nun hier, nicht mehr in Monaco. Kevin, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Fantastisch. Wie fühlt man sich jetzt? Es ist Montag, morgen nach so einer 0-2 Niederlage gegen Dortmund. Das war ja so ein 50-50-Spiel, so ein Arbeitssieg für den BVB. Hadert man dann noch mit den euren ersten 20 Minuten, wo ihr ja wirklich, fand ich, klar die bessere Mannschaft wart?
Ja, bist du heute, sitzt du am Montag da, am freien Tag mit gemischten Gefühlen, ganz klar. Ich finde, die ersten 30 Minuten haben wir echt ein gutes Spiel gemacht, waren sehr griffig. Hätten auch 1-0 in Führung gehen müssen, fast schon. Ich hatte beim 1-0 auch noch eine Riesenmöglichkeit. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was wäre, wenn und so weiter. Ich glaube, das Spiel hätte schon anders verlaufen können. Glaube ich, war auch dein Eindruck im Stadion. Mhm. Aber ja, Dortmund hat halt dann auch in vielen Situationen die individuelle Qualität. Ne? Mhm. Und durch Adeyemi dann ein schönes, super Sonntagsschüsschen. Ne? Mhm. Und ja, dann ist es auch schwer, ja, auch noch in unserer Phase. Ne? Wir verteidigen gut, wir investieren extrem viel. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, mit gemischten Gefühlen kann man da heute schon sitzen und es war nicht alles schlecht.
Wie ist denn das? Jetzt kann man das mal genau fragen. Wir haben ja eben drüber geredet. Ljubicic und Adamyan war das fast zum 1-1, Jana, ne?
Ja, richtig.
Also als Fan denke ich dann immer, man denkt das ganze Wochenende nur an diese Chance. Und du hattest ja diese eine Riesenchance, die der Torwart fantastisch hält vom BVB. Ja. Denkt man da wirklich, nimmt man das so 24 Stunden mit oder mit deiner Erfahrung sagt man, ja, mein Gott, das ist mir jetzt ein paar Mal passiert, ab vor die Playstation, alles ist in Ordnung.
Man kann schon besser abhaken mittlerweile. Ja. Also so mit 18, 19, wenn du so Chancen vergeben hast, da hast du 2 Tage nicht geschlafen. Ne? Bist du im Bett gelegen. Die Chance kam immer wieder. Was hätte ich besser machen können? Ja, gibt immer diverse Situationen auf dem Platz, ne, die du hast, die du dann vor allem abends, wenn du mal komplett runterfährst, verarbeitest. Mhm. Mittlerweile ja, gehe ich lieber ins Bett und sag, ja, was soll ich großartig noch ändern? Ne? Ich kann nichts ändern. Und ist vergeben worden, die Chance. Und ja, ist halt so. Ist als Stürmer oftmals so.
Ja. Kann nichts machen. Wir müssen mal ganz kurz, du hast immer noch eine Bandage, wie nennt man das, was du da am Finger hast? Ist das eine Bandage? Ist das eine Schiene?
Eine Schiene, genau.
Das kommt noch von dem Unfall, der so durch die Medien ging. Das hast du auch mitbekommen, Jan. Das müssen wir natürlich einmal ansprechen.
Die Nummer mit der Uhr?
Ja, ich muss einmal hier die Sabine Rückert von Koppa TS oder den Rudi Zerne, Aktenzeichen Y, ungelöst oder mittlerweile gelöst, ich weiß es nicht. Aber wir müssen einmal bitte drüber reden, weil ich das so, ich hatte dich angefragt für den Podcast und 2 Tage später kam da diese Meldung, Union Berlin-Spieler wird am Rosenthaler Platz die Uhr vom Handgelenk gezogen von einem Antänzer.
Ja. Antänzer ist allein so geil.
Antänzer,
ja. Das hinter so
der klassische Antänzer. Ja, Antänzergate. Wer kennt's nicht?
Wer kennt's nicht?
Da war das hinter so einer Paywall. Ein Kumpel von mir hatte diese Paywall und hat gesagt, das ist Volland. Ich so, ach krass, okay, wow. Jetzt müssen wir natürlich einmal ins Detail gehen. Wie ist das genau abgelaufen? Können wir darüber reden oder ist das Ganze vor Gericht?
Ja, wir können schon drüber reden. Ich meine, was die Boulevardzeitungen gedruckt haben, ist auch nicht so richtig im Detail. Muss man auch ganz klar sagen. Es hat mich auch da ein bisschen geärgert.
Ja.
Du gehst ja schon davon aus, ne, dass das, was auch medial kommt, vor allem wenn es dann zur Anzeige führt. Ja, wir haben halt nach dem Hoffenheim-Spiel mit ein paar Mannschaftskollegen gefeiert. War auch nicht so, zum Beispiel, wie es drin stand, dass Roussillon und ich mit 2 Begleiterinnen gefeiert haben. Das ist völliger Quatsch. Und ja, dann sind wir rausgegangen, wir wollten noch weiterziehen. Und dann kam einer und ja, so ein Antänzer, ich wusste auch nicht, dass man die so nennt. Ne? Ja. Klingt ja erstmal, wenn man
es liest. Hat er wirklich getanzt?
Nein, der hat mich ein bisschen befummelt, ne? so ein bisschen von hinten die Hand auf die Schulter gelegt. So ein bisschen, ich dachte, das ist ein Mannschaftskollege von mir. Und denke mir, was macht der? Ne? Und dann kommt er wieder so an und...
Was hat der Trimmel da für einen Tanzstil plötzlich?
Ja, genau. Ich dachte wirklich, vielleicht Trimmi, der aus dem Späti kommt. Und dann war es halt so, dass mit der einen Hand fummelt der dir am Hals rum. Mhm. Ne? Und du schaust erst oben auf die Hand natürlich. Ne? Machst du ja. Was will der? Ist ein fremder Mensch. Und mit der anderen fummelt er unten am Handgelenk und reißt halt die Uhr weg. Ne? Im Bericht stand wieder... abgestriffen vom Antänzer. Ne? Also ich meine, in der Uhr waren noch Blutspuren. Ich glaube, der hat die schön weggerissen. Ist schön, dass das Uhrenarmband aufgesprengt quasi und da gerissen. Ja, dann bin ich dem auch erstmal 1,5 Minuten hinterher.
Volland hinter mir herrennen wollen will ich aber auch nicht haben.
Und Roussillon saß im Taxi schon und hat das irgendwie mitbekommen. Ist dann, glaube ich, sogar mit dem Uber erstmal hinterhergefahren. In der Zeit, wo ich
lache.
Ja, so ein bisschen so ein Berliner Hollywood-Streifen.
Ja, wirklich.
Ja, und ich habe ihn 2-mal versucht zu stoppen, bin einmal halt auf den Boden geknallt mit ihm, er ist wieder weitergelaufen. Ich glaube, nach 1,5 Minuten sowas konnte er nicht mehr.
Den müsst ihr verpflichten, den Mann.
Ich konnte auch nicht mehr, bin ich ehrlich.
Aber die Spritzigkeit, hat euch gefehlt.
So ist es, Flügel.
Ja.
Ich bin auch ehrlich, ich glaube, wenn der noch einmal abgebogen wäre, wäre ich auch stehen geblieben, bei mir war auch schon.
Und die Uhr hat er
die hat er dann in den Schacht geworfen, wo er merkt, wir kommen immer wieder hinterher, hat er in den Schacht geworfen und ich habe das gehört, weil es ja war so eine dunkle Gasse eben.
Ja.
Und ja, ich habe den dann festgehalten, der Ruß kam 20 Sekunden später, hat den dann auch festgehalten, ich habe die Uhr gesucht. Uhr ist beschädigt, jetzt auch nicht so, wie es in der Zeitung steht und man muss ja auch ganz klar dazu sagen, ich würde mir niemals in meinem Leben eine Uhr für 180.000 Euro kaufen. Ne?
Aber woher kommt denn diese Summe dann?
Ja, es gibt ja Uhren, die kann man zum Listenpreis kaufen. Die kauft man vielleicht mal, wenn die Tochter geboren ist, eine Hochzeitsuhr und so weiter. Listenpreis und Marktpreis oder Graumarktpreis sind natürlich vor allem vielleicht dann bei Patek extrem. Ja. Und deshalb wirst du da ein bisschen so abgestempelt. Ne? Aber so, ich sag mal, 70% in den Berichten war so nicht. Ne?
Okay.
Wobei ich sagen muss, die Geschichte klingt in echt jetzt eigentlich noch dramatischer als in der Boulevardpresse.
Ja, das ist ja das. Ne?
Die haben richtige dann, Verfolgungsjagd mit dem Antänzer.
Ja, es ist halt so ein bisschen einfach so dargestellt worden. Die Schlagzeile knallt halt gleich.
Ja, natürlich.
Und so arbeitet die Zeitung mittlerweile auch.
Schau vor, Jana, man hat so Angst und so ein aggressiver Volland rennt hinter einem her. Ey, da würde ich aber alles wegwerfen.
So Neil Peart.
Das ist so wie Jeremies oder so. Dieter Eils, da habe ich schon die Eisenstollen.
Die habe ich auch immer an.
Stimmt.
Die 21er.
Aber hast du die Uhr zurück, ja, ne?
Die ist jetzt, ist jetzt
in der Revision.
Ja, sozusagen, oder?
Ach, Wahnsinn. Das ist ja. Willkommen in Berlin.
Das ist Berlin, wollte ich auch gerade sagen.
Also was ich mir angreifen muss, ist, dass ich die Uhr vielleicht in Berlin anhabe. Ne? Aber im Endeffekt ist es meine Entscheidung. Und dass man dir trotzdem die Uhr dann wegreißt. Man denkt ja immer, kann dir nicht passieren. Man hört ja immer diverse Geschichten. Ne? Aber ich werde keine Uhr mehr in Berlin anziehen. So viel zu dem Thema.
Wir kommen gleich nochmal, würde ich sagen, aufs Spiel zu sprechen. Aber Jana, da gehst du bestimmt mit, dass wir mal auch kurz über die Person Kevin Volland reden müssen. Weil ich finde ja so interessant, dass du zuvor ja bei Monaco gespielt hast.
Genau.
Da wäre jetzt was mit der Uhr wahrscheinlich nicht passiert.
Definitiv.
Da hätte Robert Geist sich wahrscheinlich ausgelacht. 180.000 Euro? Gaben, hol den Heli. Ich will am Beach.
So ist es.
Aber also Monaco, wie ist das da, Fußballprofi zu sein? Das wirkt immer so, wenn man Ligue 1 guckt, so dreiviertel volles Stadion. Manchmal ist der Fürst da, manchmal nicht. Das wird so halb ernst genommen. Eigentlich freuen sich alle immer nur aufs Formel-1-Rennen einmal im Jahr. Wie ist da so das Leben als Fußballprofi?
Ja, das Leben ist super. Ne? Es war auch eine super Erfahrung. Mit die beste Erfahrung, die ich auch machen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Steuertechnisch allein schon.
Steuertechnisch, super. Nein, einfach Wetter, die Leute sind entspannt. Ne? Mhm. Das ist eine eigene Welt, so eine Bubble. Ist nichts für immer. Ne? Also jetzt nach 3 Jahren habe ich auch mit meiner Familie drüber geredet und gesagt, du fängst es, wenn du da fix lebst. Ne? Mhm. Die Erziehung, die du deinen Kindern mit auf den Weg gibst, die fängst du im Teenageralter fast gar nicht mehr auf. Ne? Mhm. Ich meine, in diesen Freundeskreisen, wo die sich bewegen dann, und ist schwierig einfach. Aber die Erfahrung war super. Und als Fußballprofi hast du wirklich ein ruhiges Leben, hast super Bedingungen. Das Trainingsgelände ist sensationell, oben in La Turbie. Dir fehlt es an nichts, du kannst super arbeiten. Das einzige Manko, wo man wirklich sagen muss, ist, wie du schon gesagt hast, es schwankt halt zwischen 15.000 im Heimspiel gegen Paris oder 17.000 zu 1.000er gegen Auxerre zum Beispiel. Ja. Weißt du, so, und da musst du dich halt immer wieder extrem pushen, auch in der Mannschaft. Vor allem in den Heimspielen, wenn du um 13 Uhr bei 40 Grad spielst ohne Schatten, ne? Und hast 2.000 Zuschauer auf der Tribüne. Das ist schon schwierig, aber die Zeit war unfassbar cool. Ne? Auch die Leute, die du kennenlernst außerhalb vom Fußball, den Freundeskreis, den du hast. Von daher.
Am sympathischsten fand ich, als ich auf Instagram auf deinem Profil war, eben, da steht einfach, weiß nicht, Fußballprofi Union Berlin und dann einfach mit so einem Berg-Emoji daneben Allgäu.
Ja.
Weißt du, wo so jeder drin steht, hat Berlin, Monaco, so, keine Ahnung. Aber dann haben wir schön richtig bodenständig Allgäu.
Ja.
Ist das so, dass du da noch einfach, oder ja, was gibt dir das? Warum ist dir das so wichtig?
Ja, ich bin ein extremer Familienmensch. Meine Freunde leben da, meine Familie lebt da. Ich finde, die Welt ist dort noch in Ordnung, kann man so sagen. Egal in welchen Städten wir bis jetzt gelebt haben, auch Düsseldorf, auch eine schöne Stadt. Ne? Heidelberg war super.
Ja.
Monaco, jetzt Berlin. Uns hat es immer wieder heimgezogen. Ne? München auch gelebt. Ja, irgendwie, ist ja bei jedem so. Ne? Heimat ist Heimat.
Ja.
Aber ich finde so im Allgäu, was du dort hast, ne? Du bist schnell in Italien, du hast die Berge, du hast einen hohen Freizeitwert draußen. Mhm. Die Kinder können auf den Straßen spielen. Ne? Es sind so viele Vorteile. Ich hatte so eine schöne Kindheit. Deswegen ist es schon tief verankert bei mir.
Das wollte ich eh mal fragen, weil das bewegt mich auch oft. Wo soll ich am besten leben? Manchmal zieht es mich so nach Berlin aus beruflichen Gründen. Das ist nicht schlecht. Ich wohne natürlich in Köln im Rheinland. Ländlich fände ich irgendwie auch cool, in so einer kleinen Großstadt wie Heidelberg zum Beispiel. Oder in der Heimat könnte ich mir auch vorstellen. Und du hast all das gemacht und Ausland hast du auch gemacht, kann ich mir auch vorstellen. Und ich kann mich nie entscheiden, weil in meinem Kopf ist immer dieser alte Satz aus dem Ruhrgebiet, woanders ist auch scheiße. Deswegen kann ich auch einfach hier bleiben. Wo ist es denn jetzt am besten? Als junger Mensch so.
Ja, als junger Mensch.
Du hast ja wirklich Berlin, München, ja. Heidelberg, du hast gerade gesagt, Rheinland und Heim, Allgäu und Monaco.
Also Heidelberg war schon eine geile Zeit. Ne? Du bist so die erste Bundesliga-Saison für einen persönlich. Ja. Bin mit meiner Frau dann das erste Mal zusammengezogen. Heidelberg ist eine sehr familiäre Stadt. Du hast alles, eine hohe Lebensqualität auch. Ja, überschaubar. Mhm. Und die Leute sind sehr herzlich. Ne? Da hat es uns schon sehr gut gefallen. Es wäre auch, glaube ich, mit die einzige Stadt, wo wir immer gesagt haben, wenn wir mal Kinder haben, könnten wir es uns dort vorstellen. Das
ist echt eine schöne Stadt.
Ja,
ist mega lecker schön. Da und
ja,
so.
Ja, ist traumhaft.
Gab es eigentlich Hoffenheim-Spieler, die in Sinsheim gewohnt haben mal?
Auch, ja. Ich habe am Anfang auch in Rauenberg gelebt. Das ist so ein Dorf neben Wiesloch.
Ach, krass.
Neben Tim Wiese. War mein Nachbar.
Tim Wiese war dein Nachbar? Klar, hast du da immer die Hanteln gehört? Oder?
Den Lambo.
Boah, Tim Wiese als Nachbar, Jana, das stelle ich mir auch sehr gut vor.
Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall immer was los.
Ja klar, wirst du immer wach von diesem Proteinshaker.
Weißt du, ja, so extrem war es ja zu der Zeit. Tim war, ist auch ein guter Mensch, ne? Muss man auch sagen. Ja. Zu der Zeit, oder wie ich ihn damals kennengelernt habe, muss ich sagen, was dann nach außen immer rauskommt und wie er dann in der Kabine war oder zu der Zeit halt war, war schon ein feiner.
Die berühmte Trainingsgruppe 2.
Die kam dann noch.
Die damals durch die Medien
ging.
Das war lustig. Und dann muss ich natürlich noch einmal Gossip. Gibt es wirklich diese berühmte WhatsApp-Gruppe in Monaco, von der wir alle reden? Hülkenberg, Geis, Robert Geis, Volland, Nübel, Jakobs, glaube ich auch. Und so. Genau. Steht diese deutschen WhatsApp-Gruppe, gibt es die da?
Ja, gibt's. Ja,
stimmt also, ja.
In Hülkenberg nicht auch?
Die gibt es immer noch. Hülkenberg, Sverdev.
Ja,
Sascha, genau.
Wild, sehr wild. Ja,
eine ganz wilde Kombi. Und ja, ich habe die damals mit Höki und Christoph Rentschler, ein Kumpel von uns, haben wir das ins Leben gerufen. Wir haben gesagt, ja, wir sind alle dort irgendwie, aber alle auch am Wochenende immer irgendwo. Vielleicht kann man ja mal so immer montags irgendwie einen Tag finden, wo wir uns treffen, mal zum Abendessen, mal
vielleicht ein Getränk auch, vielleicht mal, auch ein Getränk
mal
dabei.
Eine Apfelschorle auch hin und wieder und das haben wir dann schon gut durchgezogen und hatten schöne Tage.
Vor allem, ich habe bei dir bei Instagram damals auch gesehen, dass du echt eine schöne Wohnung da hattest. Hattest du, das sah so aus, echt so ein Blick auch auf die Formel-1-Strecke. Wenn da Formel 1 war, konntest du von der Terrasse aus gucken?
Ja, komplett.
Geil.
60% von der Strecke sogar. Also von der Wohnung, von der Terrasse, es war mega.
Boah.
Hatten auch schöne Formel 1 und Classic Historic Race und Formel E. Die ganzen Events waren schon immer cool. Ne? Viele Leute immer da auch aus dem Allgäu oder Familie und ja, das war halt dann schon die Zeit auch, oder was so hängen bleibt, ne? So diese Momente, die du dort hattest, war schon viel geboten. Also.
Aber glaubst du das, weil eigentlich finde ich das ganz spannend, wenn du von so einem Highlife kommst, ich glaube, viel mehr geht ja nicht mehr, was so Lifestyle angeht, als jetzt Monaco, wenn man sich dann den Lebensstil da dort auch erlauben kann. Und dann kommst du irgendwie nach Berlin zu Union, zu diesem typischen Arbeiterclub, der ganz, ganz andere Werte vertritt als alles das, was du wahrscheinlich die Jahre zuvor in Monaco gelebt hast. Vielleicht positiv wie negativ. Was glaubst du denn, hast du aus der Zeit mitgenommen? Also auf der einen Seite, inwiefern hat es dich geprägt, auch als Fußballer? Und auf der anderen Seite, hat dieser Switch auch irgendwas damit zu tun gehabt, dass gerade die Anfangszeit in Berlin erstmal mit Startschwierigkeiten für dich verlief, auch sportlich?
Ja, denke ich schon. Also der Wechsel war schon nicht so leicht, aber ich wollte genau sowas nochmal machen, ne? Mhm. Ich bin bei 1860 München groß geworden, bin da, habe da meine ersten zwei Jahre in der zweiten Liga gehabt. Auch ein Traditionsverein, wo sehr viel auf Arbeit auch ausgelegt ist. Und genau sowas auch mit den Fans hier wollte ich nochmal erleben. Und der Anfang war schon schwer, weil ich hatte 4 Jahre in Leverkusen, 3 Jahre in Monaco, extrem Ballbesitzfußball, ne? Mhm. Du trainierst dann einen Ticken anders, du hast andere Spielideen vielleicht auch. Deshalb hatte ich schon Startschwierigkeiten.
Im ersten Spiel vom Platz geflogen.
Ja, das kam erste Startelf, erste Startelf-Nominierung sozusagen, hat es mich dann auch noch erwischt. Ja. War nicht förderlich dann auch. Und trotzdem weißt du immer, auch wenn du ein gewisses Alter erreichst, was du kannst, auf was du dich verlassen kannst bei dir selbst. Mhm. Und das kam ja dann auch wieder. Und ich glaube schon, dass wir auch vor allem vor Weihnachten wieder voll in der Spur war.
Wie kommt man denn wieder in die Spur, so im Abstiegskampf? Ich frage für einen Freund.
Ich darf nicht so viel Tipps geben jetzt, ne? musst halt einfach immer weiter hart an die Arbeit, ne? Und vor allem musst du es schaffen, finde ich, in der Kabine, ja, die Stimmung aufrechtzuerhalten. Ne? Nicht, dass es losgeht mit Gruppenbildungen. Wir hatten das in Hoffenheim, wo wir Relegation einmal gespielt haben, in meinem ersten Bundesliga-Jahr auch. Ist viel schief gelaufen, ne? Viel in der Kabine auch schief gelaufen. Und das muss ich dann zugute heißen, wie viel Wert dann auch noch bei Union Berlin auf die Kabine gelegt wird. Ne? Wir haben eine extreme Erfahrung drin, wir haben gute Typen, wir haben gar keine Stinkstiefel drin, haben unfassbare Fans, die uns komplett gepusht haben, auch in den schwierigsten Phasen. Ich meine, wir haben 12 Spiele in Folge verloren.
Ja.
Ich weiß nicht, ob einer bei uns in der Kabine schon mal 12 Spiele
verloren. Das ist eine absurde Serie, ne?
Das ist schon, also verloren, ne? Ja. Nicht mal ein Unentschieden und so. Ja. Und ja, das war, deswegen sind wir immer bei uns geblieben, haben immer weiter gearbeitet und waren auch nicht so naiv zu sagen, ja, irgendwann kommt schon und dann hängst du so dermaßen drin, ne? Deshalb sind wir jetzt wieder ein bisschen in der Spur.
Das war bei euch ja wirklich so. Ihr seid ja in diese Saison gegangen. Alle dachten ja, okay, Deutschland hat einen neuen Top-Verein, genau, der jetzt mit da oben dabei ist. Die machen auch es nämlich genau so richtig. Nämlich machen jetzt diesen oft genannten nächsten Schritt, auch in der Kaderplanung. Leute dazugeholt wie Bonucci und Volland, Gosens und so, der noch Champions-League-Finale vorher gespielt hat. Du hast bei der AS Monaco... Die AS Monaco heißt es. Wir Deutsche machen immer diesen Fehler. Ja. Der AC Mailand, das heißt die AC Mailand, die PSV Eindhoven, die AS Monaco. Warum? Irgendwie, wie kriegen sie es nicht hin? Egal. Da hast du gespielt, ihr kamt alle dazu. Champions League stand vor der Tür mit Neapel, Braga und Real Madrid in einer Gruppe, ne? Richtig?
Ja. Ja.
Also ein neuer Stern im Fußball Deutschland. Und dann das. So, alles geht irgendwie so schief. Und am Anfang hattet ihr wirklich nur eine Ergebniskrise. Ihr habt ja oft in der 90. auch und sowas verloren und nach Führungen verloren. Ist das dann so, dass ihr dann in diesen Strudel, dass man in diesen Strudel kommt und an diese Krise glaubt und dann läuft es auch spielerisch nicht mehr? Oder was führte dann zu so einer Trainerentlassung?
Ja, die, wie du schon sagst, die Erwartungshaltung.
Nicht Entlassung. War es eine Entlassung? Ich weiß gar nicht. Trennung.
Ja, ich glaube, Trennung. Ja, die Erwartungshaltung war extrem, ne? Ich bin jetzt schon mit dem Gefühl zu Union gekommen und habe mir selber auch gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht nächstes Jahr wieder in die Champions League kommen. Das war ein außergewöhnliches Jahr für den Club, eine brutale Erfahrung. Aber wenn du dann mal in so einen Negativstrudel reinkommst mit der Erwartungshaltung, mit, ja, ich glaube auch 12 Neuzugängen, die dann auch noch nicht so gegriffen haben, ja, war es schon schwierig. Und das ist dann auch schwierig aufzuhalten. Ne? Und ja, am Ende war es, glaube ich, mit Urs und mit dem Verein ausgemacht. So. Und ja, ist halt trotzdem schade, ne? Wenn der Trainer entlassen wird, bist du immer als Mannschaft in der Verantwortung. Ne?
Ja.
Und,
was ist da für eine Stimmung in so einer Kabine dann, wenn es dann heißt, ich gehe, wir trennen uns und
ja.
Schämt man sich? Kommt dann sowas wie Scham auch? Weil man sagt, wir haben dich im Stich gelassen?
Auch ein bisschen, würde ich sagen. So eine Mischung. Man ist schon extrem enttäuscht von sich selbst auch. Weil wir als Mannschaft eben, wie ich gesagt habe, versagt haben. Dann auch so ein Trainer wie Urs Fischer, ne, der so viel dem Verein gegeben hat.
So eine Vaterfigur.
Und, genau, auch eine Vaterfigur. Dann kommt eine sehr menschlich-emotionale Ansprache von ihm, wo man merkt, es geht ihm auch sehr nah. Und ja, das sind immer die schlimmsten Momente, die du eigentlich haben kannst als Fußballer. Ja, weil du selber dann auch ein Stück weit eben in der Verantwortung warst und versagt hast.
Und jetzt habt ihr euch ja wieder gefangen, spielt sehr solide, auch deutlich erfolgreicher und punktemäßig. Und wie war das? Ihr habt ja noch kein Spiel, hattet ihr bis dato jetzt vor dem BVB Spiel 2:24 zu Hause verloren, ne?
Zu Hause haben wir eine gute Serie, glaube ich, gehabt, ja.
Wo wird da angesetzt? Was ist Bielitzer? Ist das dann so ein harter Hund, so wie es da nach außen wirkt, der dem Sané auch mal einen mitgibt und euch dann auch sagt, so Junge, wir machen jetzt erstmal hinten dicht? Oder wie so läuft? Ihr spielt ja wieder im besten Sinne, bitte nicht despektierlich aufnehmen, aber im besten Sinne eklig.
Genau.
Das war ja gegen BVB, das war kein schönes Fußballspiel, da geht es dann wirklich um Punkte, ums nackte Überleben. Hätte ja auch fast geklappt.
Genau.
So wie früher, das war ja oft dann so bei Union.
Ja, es ist schon extrem auf Kampf ausgelegt dann unser Spiel jetzt aktuell, weil wir halt auch einfach im Abstiegskampf stecken. Ne? Wir haben jetzt gerade nicht den Luxus zu sagen, ja, wir wollen jetzt hier sauber rauszocken von hinten, ne, und riskieren extrem viel. In der Phase sind wir einfach aktuell nicht. Und unser Coach, ja, er ist halt ein sehr emotionaler Trainer. Ne? Jeder Trainer hat seine eigene Handschrift. Und dass dann was mit Sané passiert ist, ja, klar war es ein Fehler. Aber ich meine, er ist emotional so dabei. Ja. Und wir stecken, oder zu der Zeit auch, sind wir so dermaßen tief drin gesteckt, ne, wo einfach der Druck auch enorm hoch ist, ne, und oder extrem groß ist. Und dann versuchen wir trotzdem auf dem Platz halt so eklig wie möglich zu sein. Das passt schon, ne? Können auf jeden Fall noch Schritte nach vorne machen, was unser Offensivspiel angeht.
Ich habe gerade einen Satz von Chris Kramer die ganze Zeit im Kopf. Ich glaube, hat er auch letzte Woche bei dir gesagt. Sagt er aber immer wieder, dieses gegen den Trainer spielen, dass es einfach, dass das nicht geben würde unter Fußballern. Ja, würdest du zustimmen, Kevin?
Absolut.
Auf der anderen Seite aber die Frage, was ist dann dieser Trainereffekt? Weil ich meine, auch bei euch muss man sagen, es hat ja Wirkung gezeigt. Obwohl, und das hat man auch gespürt, ähnlich wie in Köln mit Steffen Baumgart, eigentlich diese Connection Trainer und Mannschaft noch da war und auch die Connection Fans und Trainer da war. Also der Druck von außen war eigentlich auch gar nicht so groß. Und trotzdem muss man sich dann irgendwie aus Sicht des Vereins irgendwann dafür entscheiden. Und oft zeigt es ja auch dann diesen viel zitierten Trainereffekt auf dem Platz dann.
Ja, ich glaube, das ist einfach dann der neue Impuls, den du hast. Jeder fängt gefühlt bei Null wieder an. Dieses Eingefahrene vielleicht. Manche Spieler haben dann einen Trainer schon seit 5 Jahren oder 3 Jahre oder was auch immer. Ich glaube, dieses, es fängt wieder bei Null an. Du hast eine neue Handschrift vom Trainer. Du bist im Training vielleicht noch ein paar Prozent schärfer, ne? Ich glaube, das bewirkt dann am Ende den Trainereffekt nach einer Trennung. Und ja, man sieht es ja immer wieder. Also es hat ja den gewissen Effekt. Aber dass man gegen den Trainer spielt, also ich hatte jetzt auch schon einige Trainer, ja, aber das gab es noch nie.
Wie bereitet man sich eigentlich auf eine Mannschaft wie Borussia Dortmund in der Saison vor? Die ja mal spielen die so und mal so. Du weißt ja wirklich nicht, was du kriegst. Und in den ersten 10 Minuten dachte ich, es ist heute wieder dieses Dortmund. Denkt man das als Spieler dann auch? Ey, heute sind die zu knacken? Oder heute sind sie eben nicht dieses Heimspiel gegen Freiburg oder das Champions League Dortmund, sondern dieses in Heidenheim Dortmund?
Ja, du weißt schon, wenn du eine Mannschaft hast, die unkonstant spielt, ne, trotzdem eine unglaubliche Qualität hat, dass du sie einfach mit einer gewissen Zweikampfführung, mit einer unangenehmen Spielweise bekommen kannst. Ne? Mhm. Wie wir jetzt gegen Dortmund die ersten 30 Minuten, hast du auf dem Platz schon das Gefühl, heute brennt eigentlich gar nichts an.
Ja, die werden so verunsichert.
Aber du musst einfach dann auch ein Tor machen. Ne? Mhm. Und dann kommst du ins Rollen, dann verteidigen wir gut, was ja auch eine extreme Stärke von uns ist. Und dann wird es noch schwieriger.
Ja.
Wenn du dann natürlich in einer guten Phase von uns dann so ein Gegentor bekommst, macht es ja auch was mit dir als Mannschaft. Und dass du dann gegen Dortmund auch nicht so solide immer oder so konstant weiterspielen kannst, das ist, glaube ich, dann auch Fußball.
Ja, das war echt so, also wirklich Klischee-Arbeitssieg.
Ja,
vom
absolut.
BVB.
Ja,
also wirklich reingearbeitet und dann halt die Hütten gemacht. Dann hast du diese Qualität, das ist ein Adeyemi, das geht dann halt rein und am Ende der Konter, übrigens ganz witzig, ich saß genau vor den Eltern von Marzen.
Oh ja.
Und die wirklich so dabei waren, das war so süß zu sehen, weil die waren nicht unangenehm, sondern einfach so richtig so Daumen gedrückt und sowas wie als erst Kreisliga. Das war so nett und lieb. Also das hat man eindeutig gesehen, dass es die Eltern sind, hatten ein Foto von ihm auf Handy, haben immer gerufen und so. Ich habe dann auch nachher immer gegoogelt, habe gesehen, das sind die. Mhm. Und das Lustige war, die mussten sich, glaube ich, erst daran gewöhnen, an die alte Försterei, weil da sitzen ja Haupttribüne, die Leute auch ganz eng mit allen Fans und so alles zusammen. Und neben denen, ich glaube sogar, deren Sohn lag einmal am Boden wegen dem Foul. Und neben ihnen saß wirklich so ein Ur-Unioner. Steh auf, du Arschloch!
So geht's dann auch
so
bei uns.
Die Frau guckt so rüber. Oh Gott,
lass mich
das ist mein Sohn. Und dann war es natürlich, diese Achterbahn mitzubekommen von diese Familiäre, dass der Junge dann am Ende noch das entscheidende 2-0 macht. Ja. Natürlich überglückliche Mutter. Und dann noch Videobeweis, so bitte nicht und so, also auf Niederländisch sehr laut, ich spreche kein Niederländisch, aber ich glaube, es war nicht so positiv dem Schiri gegenüber und das war einfach ganz, ganz schön zu sehen, weil so anhand von Eltern.
Ja, fühlt dann schon noch mit, ist doch was Schönes.
Das Spiel zu beobachten. Vermisst du manchmal eigentlich, ich will jetzt nicht wieder die Riesenbrücke zur Ligue 1 machen, aber was mich schon interessiert, immer wenn ich, weil ich bin ja so ein Fußballfreak, ich gucke wirklich alles so, immer mal wieder, aber Ligue 1 mache ich oft so einen Bogen drum. Weil ich immer das Problem habe, es gibt halt diese drei Top-Vereine und dann so Traditionsvereine, die mittlerweile aber nicht mehr in der ersten Liga spielen, wie Girondins Bordeaux und so, die ich immer cool fand. Mhm. Ist das als Spieler dann auch so, dass man sich auf diese Highlights freut? Geil, am Wochenende geht's gegen Mbappé. Du hast ja auch gegen Paris ein paar Mal getroffen, ne?
Ja.
Und gegen diese Spieler und gleich geil einen Elfmeter gegen Donnarumma machen. Und am Wochenende danach geht's wieder gegen Sochaux oder so. Und es ist auch eigentlich mittlerweile ein großer Verein. Aber du weißt schon, was ich meine.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen in Frankreich so, auch wenn du als Bundesligaspieler in die Ligue 1 gehst. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, in meinem ersten Jahr, ich kannte manche Vereine nicht, habe ich noch nie gehört.
Ja.
Ich bin jetzt auch keiner, der so extrem viel Fußball guckt, vor allem dann nicht Ligue 1, also Bundesliga und Champions League sehr gerne.
Mhm.
Und da freust du dich schon dann auf die Highlight-Spiele, klar. Ich meine, in Marseille ist mega cool, gegen Lyon, Côte d'Azur, Derby gegen Nizza und so. Das sind schon die Spiele, da freust sich PSG.
Gegen Dante hast du da noch gespielt,
oder? Dante noch, genau.
Und Favre.
Ja.
Oh, da geht mein Herz auf, Jana, wenn ich die Namen höre.
Ja, das ist was für dich Fußballromantiker von mir.
Also klar, die Liga ist ganz anders. Die kannst du nicht mit der Bundesliga vergleichen. Die ist sehr geradlinig, sehr viel schnelle, dynamische Spieler in jeder Mannschaft eigentlich. Viele parken den Bus hinten und haben zwei schnelle Stürmer vorne und kontern. Ne? So ist der Fußball, du gewöhnst dich dran. Deswegen war es auch wieder ein schöner Schritt in die Bundesliga zurück. Ne? So, du kennst die Liga einfach, du hast so viele Spiele auch schon gemacht. Aber das sind dann halt die Highlight-Spiele, wo du vielleicht auch als Ausländer in dem Fall dich freust, ne? In der Bundesliga kennst du jeden. Ich weiß nicht, ob es den Jungs, die in die Bundesliga kommen, ähnlich geht. Ne?
Ja.
Weiß ich nicht. Ob die sich dann auch nur auf Dortmund, Bayern, Leipzig und ja, die Top-Mannschaften einfach
freuen. Wie viel hat so ein Wechsel in die Bundesliga zurück eigentlich mit, finde ich, völlig legitimer Eitelkeit zu tun? Weil man irgendwie sagt, ey, ich spiele zwar hier in Frankreich auf sehr hohem Niveau, aber irgendwie der Star, in Anführungszeichen, oder der bekannte Kevin bin ich ja in Deutschland. Irgendwie habe ich auch mal wieder Bock auf diese Bühne. Die Bundesliga, die kenne ich. Ich kenne alle Spieler, ich kenne die Journalisten, ich kenne das ganze Produkt Bundesliga. Mhm. Und da sehen mich die Leute dann vielleicht auch mal wieder mehr.
Ja, ich habe es schon auch genossen in Monaco, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Du bist nicht mehr so im Fokus, es wird nicht mehr so viel berichtet. Du kannst in Ruhe arbeiten, sage ich mal. Was du auch nicht mehr machst, was ich davor viel gemacht habe, du liest nichts mehr, ne? Pressetechnisch. Ja. Du bist einfach so entspannt an Ticken. Aber trotzdem geht dir die Bundesliga einfach ab. Diese ganze Aufmachung an Spieltagen, ne? Ins Stadion laufen, die Stadien sind voll, die Fans sind verrückt, das Niveau ist super. So, das ist mir eigentlich am meisten abgegangen und das wollte ich jetzt in dem Alter, wo ich dann war, nochmal machen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt noch mein letztes Vertragsjahr in Monaco abgesessen hätte. Mhm. Weiß nicht, ob ich dann viel gespielt hätte oder was dann dazu kommt, was du dann machst, ob ich dann nach Monaco vielleicht in die Bezirksliga und mit meinem Bruder noch kick, ne?
Ja.
Weil ich dann einfach auf das mehr Bock habe, weil es der Körper nicht mehr mitmacht. Und deswegen habe ich zu mir selber dann gesagt, komm, jetzt ist der Punkt, wo du nochmal auf dem Niveau auch spielen kannst, ne? Und wo du dich auch noch gut fühlst. Und das war dann ausschlaggebend.
Und wie groß ist der Faktor Familie, persönliches Umfeld bei so einer Wechselentscheidung? Weil ich habe oft das Gefühl, gerade in den Medien wird das so 0,0 berücksichtigt. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, du hast auch drei Kids, eine Frau, jedes Mal immer mit Mann und Maus einen Wohnort wechseln, zum Teil das Land wechseln. Das ist ja auch nicht mal so eben. Also die Entscheidung muss ja auch irgendwie gemeinschaftlich getroffen werden. Und ich habe immer das Gefühl, das wird so gut wie gar nicht beachtet in der Außenwahrnehmung.
Das stimmt. Ja, meine Frau war erstmal nicht begeistert, muss ich ehrlich sagen. Hochschwanger oder ja, im November kam unsere dritte Tochter zur Welt. War genau in dieser Wechselphase, wo du dann noch im Hotel bist, keine passende Immobilie gefunden hast und so weiter. Dann sagst du, in Monaco gerade pendelt sich alles super ein. Die Große war auf der Schule, fühlt sich pudelwohl, hat ihre Freundinnen auch natürlich oder Freunde. Und dann sagst du, ja, ich will aber nach Berlin. Ja. Dann geht's erstmal los, ne? Muss man erstmal sacken lassen, erstmal ein paar Diskussionen führen, pro, contra und so. Aber es ist schon ein großer Schritt gewesen, jetzt vor allem von meiner Frau, ne? Du ziehst wieder um, Umzug ist immer stressig. Sportlich lief es dann auch nicht bei mir so sonderlich gut. Wenn du dann ja in den letzten Zügen bist vor der Geburt, ne, ist auch nicht so angenehm als Frau. Ja. Kinder sind noch nicht verräumt im Kindergarten, muss man auch ganz klar sagen. Also sind schon viele, viele Themen, die da auf einen einprasseln, dass du da nicht hundertprozentig vielleicht auch performst. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber ist vielleicht auch irgendwie so im Hinterkopf drin. Ne? Aber ja. Wir passen uns da schon immer schnell an und wir sind eine Familie, wir kommen schnell rein, ne, und finden schnell ja auch unsere Leute, mit denen wir gerne Zeit verbringen und deshalb.
So wirkst du auch. Robin Gosens hat auch gestern zu mir, den habe ich gestern noch gesehen, zu mir gesagt, ey, ich kenne kaum jemanden, der so mit sich im Reinen ist wie Kevin Volland.
Ja, schön. Gebe ich so weiter.
Der ist so positiv und so, irgendwie, der ist so bei sich angekommen, das ist echt beneidenswert.
Ja, du, mit Robin, ich kenne ihn jetzt auch schon länger, ne? Ja. War auch happy, dass wir beide jetzt bei Union spielen und ja, haben auch privat natürlich schon das ein oder andere gemacht, auch mit den Familien und ja. Ist ja eigentlich das gleiche Thema bei Robin auch gewesen. Ne? Ja. Frau schwanger und
auch im
eigentlich
Ausland
fast
gespielt.
Genau das gleiche Ausland gespielt,
ja.
Umzug.
Ja.
Ewig nichts gefunden in der Stadt, wo du denkst, du hast unendliche Möglichkeiten zu wohnen. Findest
ja.
nichts auf Miete. War schon ein größeres Problem.
Ja, darfst du nicht immer 180.000 Euro für Uhren ausgeben, dann kannst
ja,
du eine Wohnung leisten.
Ja, stimmt auch.
Ja, was sagst du jetzt zu Berlin, Kevin? Was ist dein erstes Fazit? Was gefällt dir besonders gut?
Die Antänzer.
Die Antänzer.
Antänzer Rosi.
Genau. Ja.
Musst du eigentlich, wenn jetzt richtig selbstreferenziell, müsste das dein nächster Torjubel sein.
Ja, ne? Wir haben schon ein bisschen gesponnen.
Das, also,
aber war jetzt nicht der Zeitpunkt gegen Dortmund.
Aber eigentlich müsstest du das, so an der Eckfahne.
Und der Roussillon kommt noch.
Ja. Und dann rennt ein Spieler weg, so würde ich es machen. Und Roussillon rennt hinterher und du machst so eine Judo-Rolle und stürzt.
Ja, der Wahnsinn. Ja, was mir an Berlin gefällt, ist, dass du alles bekommst, was du willst. Ne? Du hast unendliche Möglichkeiten, wie ich schon gesagt habe. Mir ist es ein Ticken zu groß. Mhm. Die Spieler jetzt wohnen auch komplett verteilt. Manche im Osten, manche in Mitte, manche im Westen. Also du hast immer extreme Wege. Einfach.
Ist riesig, ne?
Ja, ist riesig. Du fährst ewig. Trotzdem haben wir jetzt eine schöne Bleibe gefunden. Die Kinder fühlen sich sehr wohl im Kindergarten. Das ist auch immer wichtig.
Voll.
Deshalb, ist es okay. Mhm. Ja, Berlin ist schon speziell, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich bin ja auch hier zum Arbeiten.
Eben. Wollen wir ganz kurz über das Sportliche nochmal sprechen. Ist das manchmal auch eine Gefahr, dass man sich jetzt in so einer Sicherheit wähnt, weil die letzten drei Darmstadt, die 6-0 verloren haben zu Hause gegen Augsburg, Wahnsinn. Also es ist wirklich, ich habe es eben so suffisant zu Beginn gesagt, die haben den ersten Satz verloren, weil es natürlich einem Tennismatch gleicht. Unglaublich, dass das passieren konnte. Ich weiß gar nicht, war Augsburg so stark oder Darmstadt so schlecht? Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, hat mich sehr bedrückt, diese Zusammenfassung. Wenn du in einen Abstiegskampf, vor allem, du bist im Abstiegskampf und denkst, boah, Augsburg zu Hause ist eins dieser Spiele, das musst du ziehen. Da fliegst du jetzt 5-0 zur Halbzeit. Also brutal. Und dann hast du ja unten halt noch Köln und Mainz, genau. Oder Mainz und Köln, die so ein bisschen weit weg sind von meinem Verein Gladbach zum Beispiel oder deinem Verein Union Berlin. Ist das auch eine Gefahr so ein bisschen, weil man sagt, eigentlich ist es ja durch?
Finde ich schon. Ich glaube, das Gute bei uns ist, dass wir unten drin waren, ne? Mhm. Und dass wir uns jetzt gerade rausgekämpft haben und dass wir ganz genau wissen, was unser Saisonziel ist. Vielleicht ist es ein Ticken schwieriger für genau die Vereine, wo wir jetzt wieder dran
Gladbach
sind.
Gladbach zum Beispiel.
Gladbach beispielsweise, ja. Wolfsburg ist noch mit drin, Bochum, wo ich auch, haben wir 3-0 verloren, ne? In Bochum, schwierigstes Auswärtsspiel gewesen für uns. Haben kein Land gesehen, da dachten wir auch, ja okay, Bochum wird niemals mehr mit reinrutschen. Ne?
Ist ein bisschen wie der BVB in klein, also in dieser Achterbahnigkeit.
Genau, die so absolut. Und das ist dann schon die Gefahr und das muss uns auch bewusst sein, das ist bei Union noch. Ne? Wir sind noch nicht durch, brauchen schon noch ein paar Siege, aber haben jetzt zum Glück den gewissen Puffer, ne? Und der extreme Druck, der dann im Abstiegskampf einfach kommt, ich habe es ja mit Hoffenheim erlebt, ja, der ist nicht gut, ne? Und du gehst oftmals ins Spiel rein und verkrampfst dann oder manche Mitspieler verkrampfen extrem und ich glaube, die Phase kommt jetzt, ne? Diese entscheidende Phase, die letzten 10 Spiele.
Das ist ja oben und unten irgendwie sehr ähnlich, ne? Leverkusen wähnt sich ja, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, also die Mannschaft natürlich nicht, aber ich glaube, einige Fans schon so nach dem 2-2 gegen in Freiburg, ist jetzt eigentlich... Das ist irgendwie schwer. Was
eigentlich ist durch.
Du hast ja lange bei Leverkusen gespielt.
Ja.
Und es war ja oft immer so dieses, warum nicht mal vor der Saison, warum eigentlich nicht mal Leverkusen als Meister? Und ihr wart ja auch oft sehr gute Hinrunden gespielt und immer mal wieder dran gewesen. Was war denn immer so der Grund, dass es dann für ganz oben nicht gereicht hat?
Ja, die ganzen Big-Point-Spiele haben wir viele liegen lassen. Viele Spiele, wo wir einfach genau diese 6-Punkte-Spiele auch hatten, haben wir einfach oftmals liegen lassen, wie du schon gesagt hast, eine super Hinrunde, eine super Rückrunde gespielt, sind dann noch in die Champions League gekommen, was ja immer das Ziel war. Aber so ganz nach oben war natürlich auch ein souveränes Bayern München zu der Zeit noch, ne? Vor ein paar Jahren, muss man auch ganz klar dazu sagen. Bayern schwächelt jetzt, Leverkusen spielt überragenden Fußball. Mit dem VfB Stuttgart finde ich den attraktivsten in der Liga, wo man echt sehr gern zuschaut auch. Und es wäre hochverdient, ne, wenn sie dieses Jahr mal. Und die haben ja noch Chancen. Ich meine, Europa League,
alles
wie
drin.
Die spielen, DFB-Pokal sehr wahrscheinlich. Dass
da ist Gladbach noch dabei. Das ist ein Ende in Berlin.
Schauen wir mal.
Ich habe einen ganz interessanten Fakt zu den Bayern gelesen, weil das nervt mich eigentlich auch so ein bisschen an der Diskussion immer rund um Bayer Leverkusen mit diesem Jahr, die Bayern schwächeln. Auch letzte Saison hatten die zu dem Zeitpunkt der Saison tatsächlich weniger Punkte als jetzt. Mhm. Wenn man sich nur mal die Punkte anschaut, ist es eigentlich gar nicht so katastrophal wie die Gesamtlage im Moment rund um die Bayern. Und ich glaube, da muss man einfach mal, also scheißegal, was die Bayern machen, die könnten auch noch 5 Punkte mehr auf dem Konto haben. Mhm. Leverkusen spielt einfach so abgebrüht, so abgeklärt, haben so einen krassen Schritt nach vorne gemacht unter Alonso. Ich glaube, selbst Bayern in Bestform würde diese Saison keine Chance gegen Leverkusen haben. Mhm. Ich glaube, die sind von der Birne her so reif gerade.
Ja. Finde ich auch. Muss man sagen.
Ja, deswegen Props, also auch als Kölner, ich kann nur einen Hut ziehen, ich finde es echt krass.
Ja, ich bin wirklich gespannt, wohin die Reise geht, vor allem, das ist, also ein Triple ist wirklich in greifbarer Nähe.
Es ist einfach wirklich sehr realistisch.
Also wenn Liverpool, ich weiß nicht, wie Klopp jetzt die Europa League annimmt, ob er da auch seine jungen Wilden, wie im Carabao Cup, auftreten lässt, dann kann es wirklich sein, dass Leverkusen Top-Favorit ist, weil ich sehe die auch stärker als Milan aktuell und dann hast du Brighton ist noch dabei und so, aber eigentlich ist Leverkusen in allen drei Titel, in allen drei Wettbewerben Favorit. Und das wäre wirklich krass nach dieser langen Titellosen. Du hast es ja oft erlebt, ja, dieses Vizekusen-Zeit.
Vizekusen, wirst du mal abgestempelt. Ja. Dieses Jahr wirklich, ja, man kann es denen nur gönnen, auch den Fans vor allem, ne, am Ende. Man sehnt sich schon danach, ne, ja, in Leverkusen, so extrem. Und immer, ja, es gab ja auch in der Vergangenheit so viele Spiele, ne, ja, in Unterhaching oder so Sachen. Ne,
oh damals, ja. Michael Ballack.
Michael Ballack. Und,
wurmt es dich eigentlich, du bist ja so im Reinen mit dir, sagt Gosens, deswegen kann ich diese fast schon gemeine Frage stellen. Wurmt es dich eigentlich, wenn man über Kevin Volland nachdenkt, immer ein krasser Spieler, Top-Vereine gehabt und so, auch Nationalspieler gewesen, EM 21, ja, da 21 gespielt, ja, ja, auch gegen England und so. Und aber du hast nie einen Titel gewonnen.
Ja, stimmt. Ja.
Ist das was dich...
Stadtmeister bin ich mal geworden.
Yeah. Wir haben ich habe genauso viele Titel im Fußball geholt wie du.
Genau.
Aber du hast auch so viele geholt wie Harry Kane. Also du kannst es, das ist ja das Schöne am Fußball. Narrativ kannst du bauen, wie du willst.
Ja, das stimmt auch. Ja.
Ich habe auch so viele Tour de France-Siege wie Lance Armstrong, wo ich mal alle aberkannt. Aber wurmt es dich, Mann? Jetzt gerne ganz alleine zu Hause bist, du denkst, oh, so ein League Cup zumindest mit so Coupe de France, mit Monaco wäre schön gewesen oder mal irgendwie sowas. Oder wenn es die, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, irgendwie irgendwas mit Leverkusen und Pokalfinale.
Ja, absolut. Also klar, man spielt ja auch, um Titel zu gewinnen. Ne? Mhm. Klar habe ich auch meine Stationen bewusst ausgesucht, bin ich ganz ehrlich, wo ich dann auch realistische Chancen habe zu spielen. Mhm. Und ich bevorzuge es dann trotzdem immer, dass du dann auch deine 400 Ligaspiele hast und hast viel gespielt.
Pro Saison.
Pro Saison, genau, nach der Karriere. Oder ja, und trotzdem, ja, Leverkusen, DFB-Pokalfinale gegen Bayern, saustarke Mannschaft, hat man eigentlich keinen Auftrag gegen Paris, einmal Coupe de France Finale verloren, ja. Ja, auch gegen Paris, wo einfach richtig stark war, ne? Ja. So ein bisschen auch die Phase, wo ich in der Bundesliga war, auch bei Leverkusen war, ein sehr dominantes Bayern einfach in den letzten Jahren, ne? Und deshalb, ja, ich bin ja noch nicht am Ende, aber ich denke, einen Titel jetzt zu holen noch, da muss schon mit dem Teufel zugehen.
Jetzt hast du ja gerade implizit gesagt, weil du hast ja gesagt, ich habe meine Vereine ausgewählt danach, dass ich auch viel spiele. Da hast du ja implizit jetzt ein bisschen verraten, dass es wahrscheinlich auch Angebote gab von sehr großen Vereinen, wo du vielleicht nicht so gespielt hättest.
Ich denke von Hoffenheim damals, wo ich Nationalspieler wurde, hatte ich schon bestimmt
auch. Hast du jetzt aus dem Nähkästchen plaudert, wer da mal so angeklopft hat?
Na, ich war mit Niko Kovac bei Bayern mal, habe ich mal was, ja, war mal so lose im Kontakt quasi. Ja, mit Nagelsmann bei Leipzig mal, ja. So Sachen. Ich hätte bestimmt auch ins Ausland gehen können, in die Premier League. Aber am Schluss...
Aber es ist trotzdem eine Mega-Karriere.
Also ja, absolut. Am Schluss, nein, ja. Klar. Am Ende ist es mir schon auch wichtig und ich bin auch ein Typ, ich fühle mich extrem wohl. Ne? Ja. In Hoffenheim habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt, in Leverkusen auch. Ich war eigentlich, ja, Leverkusen, Hoffenheim 4 Jahre jeweils, jetzt Monaco 3 Jahre. Ja, ich bin dann schon auch einer... Ich bin nicht einer, der dann nach einer guten Saison sofort sagt, ich ziehe ab und ich sage dann schon, ja, der nächste Schritt von Hoffenheim ist vielleicht Leverkusen und nicht Bayern jetzt als Beispiel, ne? Weil da sitze ich vielleicht extrem viel auf der Bank, weil wer weiß, was dann in einem Jahr passiert, dann machst du wieder 2 Schritte nach hinten.
Absolut.
Glaubst du, dass Harry Kane, dass es für ihn so ein Grund war, zu den Bayern zu wechseln, um Titel zu holen und jetzt sitzt er da und denkt sich,
Scheiße, ne?
Ja. Alter, ey, jetzt sitze ich hier in München.
Ja, jetzt ist nur die Champions League.
Das ist wirklich...
Ja, ja, aber Hand aufs Herz,
ja,
und
wird
so.
Schwer, aber
da fresse ich auch ein Besen, wenn die jetzt mit Tuchel noch die Champions League holen, oder?
Ja, aber du weißt ja, wie Fußball ist. Ja, genau. Stell mal vor, Bayern gewinnt jetzt am Dienstag ist das Spiel.
Genau,
ne?
Gegen Lazio.
Am Dienstag, sagen wir nicht 2-0 oder kommen im Elfmeterschießen weiter durch ein 1-0 in der regulären Spielzeit, sondern die gewinnen jetzt so 4-0.
Aber glaubst du daran?
Ja. Lazio ist nicht gut in der Serie A gerade.
Ja,
so
aber
7., 8.
Bayern
oder
ist auch nicht gut
ich weiß,
gerade in der
aber,
Bundesliga.
Aber du weißt ja, wie Fußball ist. Wenn die jetzt diese 4-0 weghauen, dann werden die Medien natürlich schreiben, okay, das Bayern zeigt jetzt in einem anderen Wettbewerb ein anderes Gesicht. Überleg doch mal, was los war nach dem 1-4 von Deutschland gegen Japan, als sie dann 2-1 gegen Frankreich gewonnen haben ohne Mbappé und dann in den USA gewonnen, da hieß es, ein Europameister können wir schon irgendwie werden. Das geht doch so schnell. Ich kann mir gut vorstellen, wenn Bayern, also wirklich dieses Seelenheil von nicht nur der Beziehung Tuchel-Bayern, sondern auch generell die Saison liegt jetzt darin, Lazio nicht nur zu packen, sondern wirklich wegzuhauen.
Sich den Frust von der Seele zu spielen.
Ja, so 3-4-0, mhm. Wenn die packen, dann hast du ein ganz, ganz anderes Narrativ, dann gehen sie vielleicht mit irgendeinem Arbeitssieg ins Wochenende dann in der Bundesliga und dann wartet ganz München einfach nur auf den nächsten Gegner in der Champions League und dann lass da mal jemanden kommen und so. Dann. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie einfach 1-1 spielen, rausfliegen und Tuchel wird entlassen und keine Ahnung, Lorenz Günther Köstner übernimmt bis zum Saisonende.
Als Interimstrainer.
Ich weiß es nicht. Oder ich, keine Ahnung. Es kann alles sein. Aber einen Titel, den hat der Kevin, ohne den will ich dich jetzt hier nicht rausgehen lassen. Du bist amtierender Torschütze des schnellsten Bundesliga-Tors der Bundesliga-Geschichte.
Mit Kadim Bellarabi zusammen, ne?
Ja, das ist ja egal.
Gegen die Bayern, oder?
Gegen Bayern auch noch.
Gegen Bayern, genau, 9 Sekunden.
22. August 2015, im Trikot TSG gegen Bayern München, 9 Sekunden nach Anpfiff.
Genau.
Also bei meinem Antritt habe ich nach 9 Sekunden nicht mal Mittelkreis verlassen. Wie schießt man denn in 9 Sekunden ein Tor? Das ist schneller als Hakan Şükür bei der WM 2002, die Jüngeren erinnern sich, gegen Südkorea. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, es war ein Fehler, ein Abspielfehler von David Alaba
natürlich.
Zu Boateng. Ne?
Ja.
Und dann kam Neuer raus, habe ich Manu durch die Beine geschoben. Aber es ist halt, da muss so viel zusammenpassen.
Ja,
neun Sekunden.
Das wird, glaube ich, nicht mehr gebrochen.
Nee, wird schwierig. Ne? Es gab ja auch schon in der Vergangenheit ein paar, also auch nach meinem Tor, ein paar sehr schnelle Tore. Aber da habe ich mir auch selber, wenn ich dann die Zusammenfassung angeguckt habe, habe ich mir so selber gedacht, 9 Sekunden, wie schnell waren das eigentlich? Ne?
Ja.
Ich habe noch Kadims gegen Dortmund, glaube ich, war das auf dem Schirm. Ja, ist einfach dann entweder ein super Spielzug, der gleich nach vorne geht. Oder
seid ihr da mal als Teamkollegen in die Hundertstel gegangen, hab geguckt, wer wirklich der Schnellere war?
Aber nicht.
Doch echt nicht?
Nee, wirklich nicht.
Das hätte ich gemacht.
Aber mache ich noch mit ihm. Ich bin ja noch in guten Kontakt mit ihm, muss ich mal machen.
Aber geil, 9 Sekunden, das ist ja unglaublich.
Ja.
So, wir haben ja noch ein paar Rubriken, die wir hier abfeuern. Kommen wir mal zum Topmöller der Woche, ihr beiden.
Der Topmöller der Woche.
Champions League Viertelfinale für Mainz 05. Die U19 des ersten FSV Mainz 05 wirft nach dem Playoff-Sieg gegen den FC Barcelona auch die U19 von Manchester City aus der UEFA Youth League und steht nach dem 2-1-Sieg im Viertelfinale der Youth League. Wahnsinn! Die Meldung haben wir vom SWR Sport. Das Krasse war vor allem, das finde ich mal geil, wenn so aktive Fanszenen sowas dann unterstützen. Waren 7.100 Zuschauer waren da und haben richtig Alarm gemacht. Das finde ich finde das immer so geil, wenn so junge Mannschaften so performen, dann merke ich mir manchmal den Kader oder gucke mir den dann noch Jahre später nochmal an, genau wie bei der U21 von 2009 oder so und gucke dann, wer ist da jetzt eigentlich noch aktiv oder wer hat mittlerweile Landschaftsgartenbau übernommen von Papa oder macht gar nichts mehr mit Fußball? Das finde ich im Fußball so absurd. Du hast ja manchmal, kennst du ja auch aus der Jugend, Leistungsträger dabei, wo alle dachten, ey, der geht auf jeden Fall zu Real Madrid oder zumindest Bayern München. Ja. Und jetzt ist er irgendwie Polizist, das ja auch völlig in Ordnung ist, aber hat gar nichts, ist dann irgendwo anders abgebogen. Kennst du auch noch aus der Jugend so Mitspieler, wo alle dachten, ey, wenn der es nicht wird, dann werden wir es alle nicht. Und der ist es dann aber nicht geworden.
Ja, du hast ja in der Jugend extrem viele Talente, ne?
Mhm.
Extrem viel Top-Spieler, wo du denkst, geht nicht anders, der muss Profi werden, der wird ein Weltstar, so, ne? Ja, es gehört dann schon viel dazu, ich glaube, vor allem so Pubertät, wenn kommt so, ne? U17, U19 Bundesliga, gehst mal das erste Mal raus, bist nicht mehr so diszipliniert vielleicht.
Ja.
Gehören viele Sachen dazu am Ende, aber... du hast so viele Spieler und ich glaube, am ärgerlichsten ist, wenn du die ganze Ausbildung mitgehst, dann fährst du mal Fuß im Profigeschäft, aber schaffst es nie so wirklich und musst immer wieder einen neuen Schritt gehen, neuen Schritt gehen, neuen Schritt gehen und ich glaube, das dann bis 35 durchzuziehen, schon mühsam.
Das ist schon krass. Das muss ich natürlich noch nachreichen. Den entscheidenden Treffer erzielte Patrick Schulz, liebe Grüße, per Foul-Elfmeter in der 52. Minute gegen City. Und jetzt in der nächsten Runde trifft das Team von Benjamin Hoffmann auf den FC Porto. Das ist schon geil für die Jungs, ne? Gegen diese Vereine zu zocken. Ne?
Beste Gefühl.
Das ist wirklich so Barcelona, City, Porto.
Naja, Wahnsinn.
Wir haben eben noch PlayStation gespielt. Ey, ich freue mich so für die Jungs. Und die 05er haben jetzt auch wieder Heimrecht. Es gibt nur ein Spiel pro Runde und jetzt der Mainzer Bruchweg. Also erneut Spielstätte fürs nächste Spiel. Ist schon geil.
Vor allem kannst du dann so, bevor die richtige Profi-Karriere dann startet, schon mal das Thema Titel los abhaken.
Ja, stimmt.
Ne? Können die sich so einen unnützen Wechsel zu den Bayern dann später sparen?
Richtig.
Absolut.
Richtig. Egal, ob Kovac anruft oder nicht. Einfach nicht hingehen.
Der Flop-Möller der Woche.
Da das tut mir immer wieder in der Seele weh, wenn es um diesen Mann geht, weil es gibt kaum eine What-If-Karriere, sagen die Engländer immer dazu, wie die von Pogba, finde ich. Und der Kicker berichtet, Pogba wegen Dopings für 4 Jahre gesperrt. Frankreichs Weltmeister von 2018, Paul Pogba, wurde vom italienischen Sportgericht für 4 Jahre gesperrt. Dies bestätigt sein Club Juventus Turin letzten Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Mittelfeldstratege hat bereits angekündigt, nur vor den Kass zu ziehen und das Urteil anzufechten. Er bestreitet ja nach wie vor, dass er das irgendwie bewusst gemacht hätte. Die Juristen sehen das allerdings anders und als unglaubwürdig an. Und ja, keine Ahnung, es gibt jetzt ein Urteil und Vertragsauflösung droht ihm jetzt wahrscheinlich auch. Er hat auch schon eine Gehaltskürzung bekommen im Herbst und es ist alles so. Er sagt ja, wenn es gibt irgendwann einen Zeitpunkt, wo das die ganze Wahrheit, sagt er so sinngemäß, an die Öffentlichkeit kommt. Mal gucken, was dann kommt. Bis dahin steht natürlich das Urteil und das ist so oder so einfach schade, weil als ich jünger war oder wie alt waren wir da, so 18, 19, als er so rauskam, als junger Mann, glaube ich, oder?
Ja.
Wie waren wir da, 20 oder so? Das war ja unfassbar, was der gespielt hat. Hast du mal gegen den gespielt für die irgendwo, Champions League oder Europa League oder so?
Muss ich überlegen. Kann schon sein. Juve?
Juve,
Champions League mit
United gespielt.
Aber war das mit Cristiano noch?
Hast du gegen Cristiano mal gespielt?
Ja.
Geil. Juve. Wie riecht der?
Super lecker.
Ja, ne?
Ich weiß so ganz, ich nicht.
Ja. Ich meine, wenn jetzt so überrascht, also so ein ganz billiges Axe.
Ja, wahrscheinlich.
Axe Alaska.
Ja, keiner erwartet es, aber
ein Schnuff zu viel ja, genau. So drauf im Kopfballduell.
Ja, 2 Meter riechst schon.
Ja. War der beste Spieler, gegen den du gespielt hast?
Der beste Spieler, gegen den ich gespielt habe. Ja gut, Paris, ne?
Also nicht vom Namen her, sondern wirklich, wo du im Spiel dachtest,
Cuadrado hat mich auseinandergenommen.
Cuadrado?
Ja, geisteskrank.
Wieso habt ihr gegeneinander? Hast du da ja, Außenverteidigerzeit?
Ja, ich habe links gespielt, er hat rechts hinten gespielt.
Er hinten?
Ja, er hat rechts.
Aber oder habt ihr beide so Schiene gespielt einfach?
Ja, der hat mich einfach, und ich dachte, er spielt einen Offensivspieler, ne, so ein Flügelspieler, ja. Spielt rechts hinten und du denkst so, ja, geht schon ein bisschen was.
Aber war das Chelsea oder Florenz?
Juve.
Juve, ja natürlich.
Ja, mit Leverkusen.
Ja.
Ja, der hat mich auseinandergeschraubt. Boah, das heißt, die Jungs danach gesagt haben, die im Stadion waren, die sind nach Turin gefahren. Die haben gesagt, Alter, was hat der mit dir gemacht?
Vor allem du läufst ja deine 12 immer pro
ja,
Spiel.
Ja, schon. Und gehst dann auch, ich gehe auch gerne, aber der hat Sachen gemacht, weiß nicht. Flanken geblockt, mich aussteigen lassen, weißt du, so.
Das macht dann auch keinen Spaß im
Na,
Spiel, ne?
Das sagst du auch, da geht heute nichts einfach, ne? Musst du akzeptieren.
Fuck. Aber Pogba war auch mal so drauf und hat mit den Leuten, mit den Gegnern Sachen gemacht und jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, ob Saudi-Arabien dann in 4 Jahren nochmal sagt, aus PR-Gründen, den holen wir nochmal, aber eigentlich ist die Karriere ja vorbei, ne? Das ist schon...
Denke ich auch, ja. Oder 4 Jahre, ist schon lang auch, ne?
Ja. Oder er geht zu dieser arbeitslosen Fußballervereinigung in Duisburg, dass er jetzt da dann so mittrainiert.
Glaubst du,
Pogba.
Schlägt einfach auf.
Kann natürlich auch sein. Wer weiß, kann ja. Kann natürlich sein. 2 Sachen noch, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme war das Spiel von Arsenal bei Sheffield United noch nicht. Die spielen erst Montagabend, 21 Uhr. Aber was man schon sagen kann, weil mir geht es gerade um den Titelkampf. City gewinnt das Manchester Derby 3-1 gegen United, die in Führung gegangen sind. Ich glaube, da haben in London und bei Liverpool alle schon gejubelt, aber dann hat City das noch gedreht. Und Liverpool gewinnt in der letzten Sekunde 1-0 in Nottingham. Also es bleibt da vorne einfach weiter alles wahnsinnig eng. Also wenn Arsenal ja heute gewinnen sollte, sind wir bei Platz 1 bis 3, 63, 62 und 61 Punkte. Das ist doch fantastisch.
Ja, super.
Großartig. Ja. Wem würdest du eher den Titel gönnen, Kai oder Klopp?
Oh, schwer, ne? Schwierige Frage, weil Kai, ja... Also schon, ja,
also City nehmen wir einfach mal raus. Ja, obwohl der Ortega auch Deutsch, Ortega also wenn wir jetzt einfach mal so, auch, wenn wir jetzt mal so patriotisch
hat schon
auf
genug
den,
gewonnen
auf den,
in den letzten Jahren.
Mit Arminia.
Mit Arminia. Mit Arminia, genau. Ja, ich würde es Kai schon gönnen, ne?
Ja.
Vor allem war ja auch nicht ganz leicht der Wechsel, ne, am Anfang und ja, würde ich Kai gönnen, aber ich würde es auch Kloppo extrem gönnen, ne?
Kloppo gewinnt die Europa League und genau. Den Pokal. Kai gewinnt die Meisterschaft.
So machen wir es, ein guter Kompromiss.
Weil die Champions League hat, könnte man ja sagen, kann Kai dann gewinnen, aber die hat er ja schon gewonnen.
Die hat er schon gewonnen.
Die hat er ja schon gewonnen. Ne? Die hat er schon gewonnen. Genau, das wollte ich kurz ansprechen und natürlich auch ansprechen, was da bei Real Madrid passiert ist.
Naja,
absoluter Wahnsinn. Hast du mitbekommen, Jana?
Ja, eine Farce. Das ist eine Farce, wirklich.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Real Madrid spielt 2-2 beim FC Valencia. Ja, Schiri lässt ein bisschen laufen noch, obwohl die Nachspielzeit schon abgepfiffen wäre. Dann kommt Real nochmal zu dieser einen Chance, flankt und da scheiden sich jetzt die Geister, ob er während der Ball in der Luft war, abgepfiffen hat. Aber er hat auf jeden Fall abgepfiffen während dieser Aktion. Und Bellingham köpft den Ball noch rein und man sieht auch, die Valencia-Hintermannschaft spielen alle noch komplett mit. Also da hat niemand schon den Pfiff gehört. Und der Schiri hat aber gesagt, Tor zählt nicht. Der 3-2 Auswärtssieg, den gibt's hier nicht. Ich mache jetzt nochmal schön, dass den Meisterschaftstitel, die Meisterschaft mache ich jetzt nochmal spannend, wenn Barcelona nochmal ranrückt, weil es bleibt beim 2-2 zum Unmut der Madrilenen, der Königlichen. Du, Kevin Volland, der vom Eishockey kommt, der 3 rote Karten hat, der eine gelb-rote hat in seiner Karriere. Was hättest du mit dem Schiri gemacht?
Crosscheck. Nein, Spaß. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich das Gleiche, was die Madrilenen gemacht haben, ne?
Boah, ey.
Ja, war schon, also ich habe es in der Früh gesehen bei der Zone und war schon extrem. Ne? Also so, wo du selbst als Spieler denkst, pfeift er vor ab.
Dann pfeift vorher ab, oder?
Lass es einfach laufen. Ne? Du hast ja oftmals, du kriegst noch eine zweite Ecke und dann pfeift er auch plötzlich ab.
Ja,
denkst
ja.
Du so, hä, wieso?
Ja, ne? oder dieses, was ich auch nie verstehe, das wollte ich Aitekin eigentlich gefragt haben, als er hier zu Gast war, habe ich auch vergessen, dieses Muskelfaserriss riskieren vom Torwart und nochmal den Abschlag ausführen lassen.
Ja.
Was soll das eigentlich?
Einfach, ne.
Immer dieses, legt den Ball nochmal hin an so einen Schiri, so im Torwart, so im Februar, es ist kalt, so, schieß nochmal bitte 100 Meter und dann pfeife ich ab, wenn der Ball in der Luft ist. Das ist eine absolute Frechheit.
Ja, ganz einfach, sofort abpfeifen. Ne?
Also, das hab ich nicht verstanden. Und natürlich auch noch die Meldung, Deutschlands Frauennationalmannschaft fährt zu Olympia. Ein Glück, weil das war ja wirklich da, wenn das jetzt auch noch schiefgegangen wäre, dann hätten wir echt, also wirklich eine heftige Krise jetzt in der, im Frauenfußball bezüglich Nationalmannschaft gehabt. 2-0 im entscheidenden Spiel der Nations League und Hotte Rubesch, der alte Hodegen, der hat es nochmal gemacht.
Der kann doch auch die Bayern interimsweise übernehmen.
Habe ich auch gedacht. Hermann Gerland und Horst Rubesch zusammen.
Das wäre doch ein Duo Infernale.
Oder Robberie. Zusammen.
Robbery wäre auch nicht schlecht, finde ich auch gut.
Dass ich nochmal da hinsetze, hätte ich auch geil gefunden.
Ja. War nicht schlecht.
Das finde ich gut. Ja, Rubesch, kann man nur gratulieren. Ein Glück, dass das geklappt hat. Jetzt mit Olympia, da gehören sie auch hin. Das ist ja eine Top-Mannschaft. Das war ja einfach, also in der Mannschaft stimmt's ja auch, was man so hört, auch von Turid Knag. Und wenn man auch mal so reinhört, es war ja einfach irgendwie spielerisch, hat es da nicht funktioniert. Jetzt hat es geklappt. Ein Glück. Rubesch, sag mal ganz kurz, du hast ja unter ihm U19 gespielt.
U21, ja.
U21?
Ja, ich glaube U21, ja.
Was macht er mit so einer Gruppe? Ist das so, wie wenn Kramer erzählt von Neurohrer, hier ist der Ball, spielt mal, oder ist da auch richtig was dahinter?
Nein, da ist schon was dahinter. Er hat schon unfassbare Ahnung, ne, von dem Sport.
Das war auch eher eine Suggestivfrage so jetzt, genau. Gemeint.
Auch so eine Vaterfigur einfach.
Ja.
Ein super herzlicher Mensch, hat seine eigene Art, ne? Seine Ansprachen sind richtig, ja, schon motivierend auch. Mhm. Und er bringt so mit so einer Gelassenheit immer auf den Punkt. Ne? Der nimmt dir den kompletten Druck aus vorm Spiel einfach.
Ja.
Mit einem locker flockigen Spruch, ne? Da geht's raus, spielst Fußball, so auf die Art so ein bisschen.
Fantastisch.
Ja, war schon gut.
Jana, fährst du zu Olympia? Ist ja jetzt von Köln aus, Paris, ist ja nicht, ich hatte überlegt.
Och, sollen wir eine Reisegruppe machen? Reisegruppe Koppert S? Bringst mich gerade auf einen guten Gedanken.
Eigentlich müssen wir, also wenn ich Zeit habe, wann ist denn das nochmal? Das ist doch immer, das ist nach der EM, ne?
Aha.
Ja, da bin ich meistens auf Mallorca.
Ich auch. Dann machen wir Mallorca, du auch, dann machen wir super. Dann machen wir Reisegruppe Koppert S, Mallorca, Paris.
Ja. Oder wir machen Public Viewing zu dritt.
Oder das.
So.
Im Bierkönig.
Ja, Volland holt gerade noch Wodka Lemon Tower, weil gleich kommt 100 Meter Lauf auf der Leinwand vom Bierkönig.
So ist es.
Herrlich.
So machen wir es. Und natürlich, da sind wir schon. Was für eine Überleitung wieder. Ich habe es ja hier groß gemacht, das Thema. So arrogant bin ich. Alle reden jetzt immer drüber. Ist aber völlig okay für mich. Nämlich, dass der RCD Mallorca natürlich Europa ziehen kann, wenn sie das Pokalfinale gewinnen gegen Bilbao, die leider fantastisch sind in dieser Saison in der Primera División. Aber im Pokal ist alles möglich, wie man auf Spanisch sagt, Pokal ist seine eigene Gesesse. Und das kann natürlich sein, dass Mallorca das Ding gewinnt und dann sind sie in der Europa League. Und dann hoffe ich ja, dass eine deutsche Mannschaft, vielleicht auch eine englische, das ist genauso witzig, auch eine holländische, gegen Mallorca spielt. Was meinst du, was dann los ist? Alter, Vater, schön, von Ajax Amsterdam auf Mallorca, Eintracht Frankfurt auf Mallorca. Borussia Dortmund auf Mallorca.
Kann man sich nicht vorstellen, ne?
Das ist wirklich, ey, das wäre ein absoluter Traum. Oder keine Ahnung, wenn es Aston Villa ist, was dann abgeht auf dieser Insel. Donnerstags das Spiel 21 Uhr, 3 Wochen vorher reisen alle an.
Wird noch die Saison verlängert.
Ja, da kann Ryanair in Dublin jetzt schon mal nochmal ein paar Flugzeuge bauen lassen.
Aufs Rollfeld.
Schauen wir mal. Also ich bin natürlich großer Fan von dieser Idee, dass Mallorca den Pokal gewinnt.
Statistik Töfting und Archiv Eigenrauch.
50 Punkte nach 24 Bundesligaspielen. Der VfB Stuttgart spielt die stärkste Bundesliga-Saison seiner Geschichte. Gute Quote. Niklas Füllkrug hat in seinen ersten 22 Bundesligaspielen für den BVB bereits 19 direkte Torbeteiligungen, also 11 Tore und 8 Assists auf seinem Konto. Mehr direkte Torbeteiligungen nach 22 Bundesligaspielen für Borussia Dortmund gelang lediglich. Wem? Könnt ihr schnell raten? Junge Vergangenheit? schießt alles auseinander. Es ist nicht Chapuisat und nicht Jan Koller. Es ist Erling Haaland tatsächlich. Der AFC Wimbledon ist der von Fans gegründete Nachfolgeverein des FC Wimbledon. Dieser wiederum zog im Jahr 2002 in die Stadt Milton Keynes um und wurde dort neu gegründet. Am Wochenende hat der AFC in der League 2 gegen Milton Keynes Dons durch einen Treffer in der 94. Minute mit 1:0 gewonnen. Der FC Bayern München hat nun als erster Club 2000 Bundesligaspiele. Wahnsinn. Wahnsinn. Real Madrid hat 17 Gegentore von gegnerischen Spielern in der Saison kassiert. 9, also mehr als die Hälfte, wurden von Real Madrid ausgebildet. Das ist auch eine geile Statistik. Deswegen nie Spieler in die eigene Liga verkaufen. So ist es. Immer weg damit. Der Hamburger SV traf seit dem Saisonstart in jedem der ersten 24 Saisonspiele. Das ist neuer Rekord in der zweiten Liga. Ja. Da wenigstens eine gute Nachricht aus Hamburg an diesem Wochenende. Auch am vergangenen Spieltag gab es in der zweiten Liga wieder mehr Zuschauer als in der Bundesliga. Das ist schon krass.
Das ist heftig.
Das passiert, wenn die ganzen Traditionsvereine absteigen. Die Berufung des FC Everton gegen den Punktabzug wegen des Verstoßes gegen die finanziellen Regeln der Premier League war teilweise erfolgreich. Der Punktabzug wurde infolge des Berufungsverfahrens von 10 auf 6 Punkte reduziert. Somit hat Everton nach 27 Spieltagen 25 Punkte. So, das noch ganz kurz hinterher alles geschoben. Kevin, das hat richtig Spaß gemacht. Jana sowieso. Das ist immer toll, wenn du dabei bist. Verletz dich jetzt bitte nicht bei Let's Dance. Geht's jetzt zum Training?
Aber sofort, auf direktem Wege. Auch Training habe ich für Copper TS verschoben. Heute
Dankeschön.
Dann später Trainingsstart. Prioritäten setzen kann sie.
Was steht an? Antanzen, Uhren klauen oder was ist jetzt was ist am Freitag los bei Let's Dance?
Ich mache, genau, das wird unsere Storyline. Ich mache jetzt den Antänzer.
Nicole
genau.
Wird das.
Mhm. Ja, darfst du nicht verraten, ne? Das wird dann immer
genau.
Erst...
Genau, ich kann nur so viel verraten. Ich habe sehr viele blaue Flecke.
Okay. Ich hoffe, das hat mit dem Tanzen zu tun. Breakdance sonst vielleicht. Man weiß es nicht.
Du weißt, Antänzer leben gefährlich. Das haben wir heute gelernt.
Das stimmt. Hast du Training heute noch? Hast du frei?
Ich habe frei heute.
Was macht man dann? Du bist jetzt ein Fußballprofi mit Kindern.
Ja.
Das heißt, es geht jetzt an den Wannsee mit einem Hund? Oder
ich werde jetzt mit meiner ganz Kleinen und mit meiner Frau ein bisschen spazieren gehen, denke ich.
Oh.
Schöne Wetter in Berlin genießen.
Ja.
Und dann die Kinder abholen. Dann ist wieder Ramazamba in der Hütte.
Herrlich, herrlich. Und ich muss für nächste Woche noch was Besonderes ankündigen. Da gibt es wieder ein Spezial, eine Interviewfolge, eine reine. Da geht es nicht um den Spieltag. Und da freue ich mich sehr drauf, weil es gibt gerade einen Verein, der ganz Europa für Furore sorgt, die den besten Angriff stellen, glaube ich, die beste Abwehr sowieso, die in der Champions League hoffentlich weit kommen, letztes Jahr im Finale waren. Und ich bin sehr stolz drauf, nächste Woche ein Interview mit dem Torwart führen zu dürfen. Jan Sommer wird dann hier mein Interviewpartner sein. Der schöne Jan, wie wir ihn in Gladbach immer genannt haben. Aber natürlich mit Bayern München letzte Saison auch Meister geworden. FC Basel Legende, Nationalmannschaft sowieso. Und jetzt mit Inter Mailand macht er da hinten, parkt er den Bus. Was da bei Inter so los ist, warum die so nochmal stärker geworden sind, ist ja wirklich verrückt, was die spielen. Das wird uns alles erklären, aber auch natürlich, wie das Leben in Mailand ist, ob man sich da überhaupt auf Fußball konzentrieren kann. Also ich bitte dich. Und dann auch noch das Essen. Kevin. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Bleib gesund.
War super.
Und nächstes Mal am Rosi dann eine Flickflack tragen, ja?
So ist es.
Perfekt.
Mach ich. Mach ich auch so.
Tschüss, Jana.
Liebe ciao, Grüße. Jana.
Mach's
tschüss.
Gut. Gute
ciao,
Besserung.
Ciao.
Tschüss.
Danke.
Ciao. Alles Gute.
Neue Folgen von Copa TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Copa TS ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turid Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches.
Ja.
Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept. Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht.
Ja.
Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so
ja,
nicht Ja, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee, man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist genau, man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube so.
Weil Bolognese halt auch immer lecker
und,
ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so, die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht cool, der krasseste Stein, aber es, ist, ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Okay.
Genau. 8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.